Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, alle, die auch im Livestream dabei sind, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Bibel- und Gebetsstunde. Wir sind im 9. Kapitel. Das war ja 7., 8., wurde ja da ein bisschen gewechselt, aber trotzdem, ich werde einen Rückblick in kleinen machen in den 8., den werde ich auch brauchen, um in dem 9. weiterzugehen. Aber ehe wir in die Betrachtung gehen, wollen wir uns erheben und ich bete. Herr unser Gott, ich danke dir, dass du dein Volk, die Menschen, uns heute hier, dass wir alle unter deiner Leitung sind, dass du uns nie verworfen hast. Auch wenn Menschen sich von dich abgewandt haben, so hast du sie doch begleitet, gesegnet, geführt, damit sie zur Erkenntnis und dass sie wieder zu dir zurückkommen, damit sie von dir, dem Vater, den Schöpfer, geleitet werden. Herr, wir bitten dich, dass du heute diese Bibelstunde segnest. Herr, hilf, dass wir dein Wort richtig verstehen, damit es zu uns spricht und wir aus dem gelesenen Wort für uns etwas nehmen, wo wir näher zu dir kommen, uns ganz dir übergeben, dir hingeben und uns von dich leiten lassen. Segne du uns heute und dein Name sei verherrlicht. Amen. Wir sind im 9. Kapitel. Das ist die Wahl des Königs, des ersten Königs. Aber damit wir verstehen, wie das überhaupt zu einem König für Israel kommt, müssen wir einen kleinen Rückblick, zumindest ein bisschen zurückgehen, im Kapitel 8 und sehen, wie kommt das denn? Denn Gott wollte ja immer der Herr und also Israel leiten. Er hat gesagt, Israel ist mein Volk und ich will für Israel sorgen. Und jetzt kommt es aber dazu, dass das Volk Israel einen König wünscht. Auf welche Art und Weise? Wir gehen kurz in Kapitel 8 rein. Ich lese 1. Samuel 8, Vers 7. Nachdem das Volk gefordert hat bei dem Prophet Samuel einen König, dann sagt er zu ihm, und Jehova sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Nach all den Taten, die sie getan von den Tagen an, da ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis auf diesen Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, also tun sie auch dir. Darin wird eindeutig klar, Gott sagt, ich kenne mein Volk seit dem Auszug aus Ägypten, wie sie zu mir gehandelt haben, nur das Gleiche machen sie jetzt mit dir. Und deshalb, sie haben nicht dich verworfen, sie haben mich, ihren Gott, verworfen. Und dann kommt in Vers 9, sagt er, wie er jetzt mit dem Volk reden soll. Und nun höre auf ihre Stimme, nur zeuge ernstlich wider sie und tue ihnen die Weise des Königs kund, der über sie herrschen wird. Er sagt, okay, sie sollen einen König bekommen, aber zeuge gegen sie. Gegen sie zeugen heißt, ihnen sagen, oder zeigen, was sie eigentlich mit dieser Forderung und mit diesem Schritt tun. Sie lehnen Gott ab. Er wird sie dann an all diesem erinnern und wird auch sagen, welche oder was auf sie zukommt, indem sie sich einen König wählen. Und dann wird das aufgelistet. Das werden wir jetzt nicht betrachten. Aber da kommt ein Wort, der über sie herrschen wird. Und für mich ist das irgendwie so, er sagt nicht, der sie leiten wird und so weiter, sondern der wird herrschen. Nicht in dem Sinne, wie Gott es zu Adam und Eva mal gesagt hat. Da hat er auch gesagt, sie sollen herrschen über alles. In Gottes Vorstellung herrschen ist Fürsorge leisten, bewahren, beschützen und so weiter. Aber Menschen üblicherweise herrschen anders. Sie herrschen so, dass es ihnen gut geht und die anderen müssen sich fügen. Das ist menschliches Herrschen. Gott hat sich das mal anders vorgestellt. Ich lese jetzt ab Vers 19 weiter. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen: Nein, sondern ein König soll über uns sein. Nachdem er ihnen alles aufgelistet hat und gesagt hat, wie das aussehen wird, wenn ein König sein wird. Und sie sagen aber dazu nein. Der Begründung: Damit auch wir sein wie alle Nationen. Und dass unser König uns richte und vor uns herausziehe und unsere Kriege führe. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was bedeutet, damit auch wir sein wie alle Nationen? Was bedeutet das? Was wollen sie haben, was sie nicht hatten? Und wir konnten uns die Frage stellen, was hatten sie davor, mit dem sie unzufrieden sind? Welchen Nachteil hatten sie, dass sie nicht so waren wie alle Nationen? Einfach, ich stelle einfach Fragen im Raum, damit wir auch mitdenken, ja, was bewegte denn dieses Volk Gottes, Volk Israel? Wisst ihr, was der Unterschied war? Jetzt, ich will es ja kurz halten, die Einleitung. Gott, der Herr, gab alles. Der König nimmt alles, was er will. War das Bild so? Haben sie nicht alles, was sie brauchten, von Gott bekommen? Und Samuel hat ihnen aufgelistet und hat gesagt, der König wird alles, was er braucht, ob das euer Grundstück ist, ob das eure Töchter, Söhne sind, euer Gold, euer Zeit, damit ihr dient, alles wird er nehmen in Anspruch. Das ist eigentlich der Unterschied. Aber was hatten sie? Sie haben doch, seitdem sie aus Ägypten als Volk ausgezogen sind, sie haben doch solche Wunder gesehen, Gottes Schutz, Gottes Beistand in der Wüste, sie wurden versorgt, ihre Schuhe haben sie nicht abgenutzt, das Brot fiel vom Himmel. Und jetzt wollen sie das alles nicht mehr, dass Gott es weiter mit ihnen so tut. Sie wollen einen König haben, wie alle Nationen. Und deshalb werden sie auch sehr klar erinnert, was sie jetzt tun. Ihnen wird das vor Augen geführt. Und es wird nicht lange dauern, dann werden sie diesen ihren Wunsch mit, ja, mit Sehnsucht und Herzensschmerzen ausrufen. Ich lese jetzt aus 1. Könige 12. Das wird schon zu Salomos Regierungszeit sein, aber zum Ausdruck kommt es, als Salomo die Regierung an seinen Sohn weitergeben hat. 1. Könige 12, 4. Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. So mache du nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, welches er auferlegt hat, leichter. So wollen wir dir untertan sein. Der Sohn Salomos ging darauf nicht ein, und das führte dazu, dass das Volk Israel sich spaltete auf Juda und Israel. Jakob Kröker, ich sage mal, wer das ist der Mann, der Licht im Osten gegründet hat. Der ist in Russland, aus Russland 37 übergewandert, hat dann gegründet, hat einige Bücher geschrieben und ist ein sehr tiefdenkender Theologe, was betrifft die Sicht, wie Gott mit Menschen umgeht und wie Gottes Wesen ist. In dieser Hinsicht hat er eine ganze Reihe der Auslegung des Alten Testamentes geschrieben. Er sagt, auf den Boden der Welt muss auch Israel die Gerichte der Welt teilen, aus denen sie dann kein König, kein Königtum retten kann. Sobald Israel sich in seinem stattlichen Aufbau und in der Sicherstellung seiner Zukunft auf Fürsten und Heere auf Waffen und Rosse verlassen werde, oder wird, wird es auch deren Lasten und Fluch zu tragen haben. Also im Kurztext, wenn ihr so wollt wie die Nationen, dann werdet ihr die Lasten und all das, was die Nationen zu tragen haben, auch tragen. Ihr werdet nicht mehr eine Ausnahme sein, die Gott als ihren König habt, der für sie sorgt und sie schützt. Was ist daraus entstanden? Wir haben ja noch nicht so lange her, haben wir das Buch Hosea durchgenommen und im 13. Kapitel, Vers 9, da sagt Gott, wie er darauf schaut, dass sie sich einen König gewünscht haben und auch bekommen haben nach ihrem Wunsch hin. Hosea 13, 9, das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Wo ist denn nun dein König, dass er dir helfe in allen deinen Städten und wo sind deine Richter? Denn du hast ja gesagt, gib mir einen König und Fürsten. Jetzt hört aufmerksam zu. Jetzt ist die Antwort Gottes, wie er auf dieses Ganze schaut. Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Aus dieser Perspektive und aus diesem Hintergrund, dass wir, das passierte ja später, oder diese Aussage ist ja später gemacht worden, müssen wir jetzt das, was wir in Kapitel 9 und 10 und auch weiter lesen werden, wie die Wahl des Königs und was Gott, wie er das macht, sehen. Gott sagt, in meinem Zorn gab ich dem und in meinem Grimm nahm ich ihm. Das ist für mich ganz wichtig. Aus diesem Punkt aus betrachte ich jetzt die ganze Geschichte, die von 9, Kapitel 9 und weitergeht. Und deshalb, wir gehen jetzt weiter zu 1. Samuel 9. Ich lese zwei Verse, 1. und 2. Es war aber ein Mann von Benjamin, sein Vater war Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Abiachs, des Sohnes eines Benjamiters, ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn namens Saul, stattlich und schön, so dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Um Hauptes Länge überragte er alles Volk. Jetzt wird beschrieben, es war so. Und dass da ein Mann war, dann wird die ganze, der Stammbaum so in Kürze aufgelistet, wer das war. Es schließt ab, es war ein angesehener Mann aus dem Stamm Benjamin und er hatte einen Sohn. Und von ihm wird nur gesagt, das ist eine schöne Aussage, stattlich und schön. Könnte das sein, dass Israel so ein König gut passte? Sie wollten ja einen König haben wie alle Nationen und jetzt gibt Gott ihnen sozusagen den Besten vom Äußerlichen her und einen stattlichen und einen schönen. Weil wenn wir später, wo das sind nur ein paar Jahre weiter, als Gott Saul verworfen hat und David auserwählt und Samuel dann muss gehen in dem Haus des Isais und dann sagt er, 1. Samuel 16 ist das dann 7, aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und damit hat er Samuel gesagt, er hat ja auch auf die Größe geschaut, als die 7 Söhne Davids da vorkamen. Und Gott korrigiert Samuel und sagt, Gott schaut nicht so. Pass auf, ich schaue anders. Das Herz, das ist mir wichtig. So, aber hier sehen wir das. Und jetzt ab Vers 3 wird beschrieben, ich sage mal so, Gott stellt die Lage so, er macht das so, dass bei dem Kis, den Vater Sauls, die Eselinnen weglaufen. Und das der Anlass ist, wie sich alles in Bewegung setzt und die Begegnung dann kommt mit Samuel und so weiter. Das werden wir gleich lesen. Ich lese die drei Verse. Und die Eselin von Kis, dem Vater Sauls, gingen verloren. Und Kis sprach zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen der Burschen mit dir und mache dich auf, gehe hin und suche die Eselin. Und er durchzog das Bergland Ephraim und durchquerte das Gebiet von Salisa, aber sie fanden nicht. Sie gingen auch durch das Gebiet von Salim, da waren sie auch nicht. Darauf durchzogen sie das Gebiet von Benjamin, aber sie fanden sie auch nicht. Als sie gerade in das Gebiet des Zupf kamen, da sprach Saul zu seinem Burschen, der bei ihm war, komm, lasst uns wieder umkehren, damit nicht mein Vater die Eselinnen sein lässt und sich um uns Sorgen macht. Wir merken, Saul lebte im Hause des Vaters. Können wir uns vorstellen, wie alt könnte Saul sein? Welchen Familienstand hatte er? Das erkennen wir hier nicht. Aber wenn ein paar Kapitel später die Begegnung mit Daniel und Sauls Sohn Nathan zum Vorschein kommt, damit einmal lässt sich erkennen, so alt müsste Saul wohl sein, weil sein Sohn ist schon so groß, der sein Herz sofort an David verlor, als der den Goliath schlug. Ja, das ist ein kurzes Stückchen nur weiter. Deshalb sehen wir, Saul war gar nicht so ein Jüngling. Er war ein Familienvater, er hatte Kinder. Aber er ist ein gehorsamer Mann. Der Vater sagt, die Eselinnen sind weg. Bitte such sie. Er nimmt einen Burschen, das ist auch die Empfehlung des Vaters, und sie gehen. Ab Vers 6 wird uns dann gesagt, dass nachdem Saul gesagt hat, hört mal, wir haben jetzt schon hier 3 Tage, glaube ich, waren wir unterwegs, die haben einige Gebiete durchsucht und sie haben nichts gefunden. Und Saul, normalerweise ist das vernünftig, sagt, ja, das könnte sein, unser Vater wird sich nicht mehr um die Eselinnen Sorgen machen, sondern um uns, dass wir so lange weg sind. Und hier kommt sein Diener im Vorschein, der ihm einen Rat gibt. Und das sehen wir ab Vers 6, ich lese jetzt ein paar Verse weiter. Er aber sprach zu ihm, siehe doch, das ist der Knecht, siehe doch, es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt und der ist ein ehrwürdiger Mann. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. So lass uns nun dorthin gehen. Vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Saul aber sprach zu seinem Burschen, siehe, wenn wir hineingehen, was bringen wir dem? Denn dieser Mann, denn das Brot in unserer Taschen ist aufgebraucht, auch haben wir sonst kein Geschenk, das wir dem Mann Gottes bringen könnten. Was haben wir? Der Bursche antwortete Saul wiederum und sprach, siehe, ich habe einen Viertel Silberscheckel bei mir. Den will ich diesem Mann Gottes geben, damit er Auskunft über unseren Weg gibt. Ja, Vers 10 sagte dann, da sprach Saul zu seinem Burschen, dein Vorschlag ist gut, komm, wir wollen gehen. Und sie gingen in die Stadt, in welche der Mann Gottes war. Mir fällt was auf, dass der Bursche genau weiß, dass der größte Mann Israels, der Prophet, der Richter, der lebt hier in dieser Stadt und das ist vom Wohnsitz Sauls oder Kis circa 8 Kilometer nur weg. Interessanterweise weiß Saul, der gar nicht so ein, kein Junge mehr ist, sondern ein Mann, der weiß davon nichts. Er kennt den überhaupt nicht, das werden wir auch weitersehen. Er weiß gar nicht, wer Saul ist, wo der wohnt und so weiter. Das weiß aber der Bursche. Der Bursche weiß auch sehr gut, wie dieser Samuel ist. Er sagt, ein ehrwürdiger Mann, und alles, was er sagt, trifft zu. Ich glaube, das ist schon eine gute Charakteristik. Da hat er sehr gute Kenntnis drüber. Naja, und dann Saul sagt dann, ja, aber, weil das war so zu der Zeit, wenn man zum Propheten, der wurde Seher genannt, deshalb das Wort Seher steht für Propheten, wenn er dann da kam, dann haben sie was gegeben. Und Saul sagt, wir haben ja nichts, aber dieser Diener, er sagt, ich habe einen Viertel Silberscheckel und den will ich geben. Eigentlich wäre das normalerweise, glaube ich, die Pflicht des Sauls, für alles auszukommen. Aber in diesem Fall macht der Diener das. Und jetzt wird weiter berichtet, wie das denn ist. Sie beschließen das. Saul sagt, dein Vorschlag ist gut, lass uns gehen. Du hast ja was in der Hand, komm, lass uns gehen. Ab Vers 11 lesen wir weiter. Als sie gerade die Anhöhe der Stadt hinaufgingen, da trafen sie Mädchen, die rauskamen, um Wasser zu schöpfen. Zu diesen sprachen sie, ist der Seher hier? Sie antworten ihnen, sprachen, ja, siehe, er ist vor dir. Beeile dich jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute auf der Höhe ein Schlachtopfer bringt. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn gerade treffen, ehe er zur Höhe hinaufgeht zum Essen. Denn das Volk ist nicht, bis er kommt, denn er muss das Opfer segnen. Danach essen die Geladenen. So geht nun hinauf, denn eben jetzt werdet ihr ihn treffen. Verse 11 bis 14. Erstaunlich, dass hier steht geschrieben, Mädchen, dass die sozusagen den Tagesablauf von Samuel feinstens kennen. Saul weiß nichts. Der kennt ihn nicht, der weiß nichts. Gut, diese Feinheit muss er vielleicht auch nicht wissen, weil er nicht da wohnte. Aber das fällt schon auf, dass er für das Geistliche sich sehr wenig interessiert hat. Diese Mädchen, für die ist Samuel eine Persönlichkeit. Sie beobachten wahrscheinlich sein Leben, seinen Dienst. Sie betrachten das und können so eine präzise Auskunft geben, dass es, ist ein absoluter Timing. Sagen, jetzt geh hin, du wirst ihn treffen. Denn jetzt wird das und das passieren, Samuel wird das und das machen, denn und die haben eine Verknüpfung bis den Ablauf des Tages. Und das ist interessant. Und er sagt, so geh nun hinauf, denn jetzt, eben jetzt, werdet ihr ihn treffen. Und dann lesen wir weiter. Da gingen sie zur Stadt hinauf, als sie gerade in die Stadt eintraten. Siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Aber der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und zu ihm gesagt, morgen in dieser Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mir gekommen ist. Jetzt sehen wir, dass Gott weiter gesorgt hat. Und an dieser Stelle merken wir, hier ist kein Zufall. Die weggelaufenen Eselinnen, die Begegnungen, ist alles kein Zufall. Gott hat sich entschieden, dem Volk Israel einen König zu geben nach ihrem Wunsch. Und Samuel wird vorbereitet. Er weiß, dass Saul jetzt demnächst vorbeikommen wird. Er sagt ganz genau, morgen in dieser Zeit wird Saul da sein. So, und er hat ihm das Ohr geöffnet. Wie öffnet man jemandem das Ohr? Würden wir auch gerne wissen wollen, ja? Wie wird Gott uns das Ohr öffnen, damit wir ihm hören? Ich glaube, wenn wir innerlich mit Gott leben, wenn wir beten, dann wissen wir, wie das geschieht. wenn wir im Gebet sind, wenn wir im Lesen sind, wenn unsere Seele sich ausgerichtet hat auf Gott, dann mit einmal erkennen wir was. Ob das geschrieben ist, Gott, heute der Heilige Geist, ja, der legt uns was aufs Herz und wir verstehen, ja, das kommt von Gott. Und mindestens so, denke ich mal, ist das hier zu verstehen. Er sagt ihm mehr, er sagt, der wird kommen, er soll aus dem Land Benjamin, ich sende ihn zu dir, sagt Gott. Den sollst du zum Fürsten über das Volk Israel salben, damit mein Volk aus der Hand der Philister errette. Wird er das machen? Sehen wir mal später. Es wird nicht ganz einfach für Saul werden. Und jetzt kommt es zu dieser Begegnung. Saul hat ja gefragt, und in Vers 17 wird beschrieben, als Saul Samuel sieht, lass der Herr ihm wissen, das ist er, von dem ich gestern dir gesagt habe, er wird kommen und das sollst du tun. Ich lese von 17 weiter. Sobald nun Samuel den Saul sah, ließ ihn der Herr wissen, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Saul trat zu Samuel ins Stadttor und sprach, sage mir doch, wo ist hier das Haus des Sehers? Und Samuel antwortete dem Saul und sprach, ich bin der Seher. Gehe vor mir her zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen will ich dich ziehen lassen und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Die Begegnung ist schon interessant. Die Mädchen haben Saul ja gesagt, gehe und du wirst ihm begegnen und. Er begegnet ihm, aber für ihn war nicht Herz nach Ohr geöffnet. Er fragt, wo ist das Haus des Sehers? Und vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass Samuel sich sehr schlicht gehalten hat. Dass er nicht, so ein prominentes Aussehen hat, Begleitung hat und so weiter. Deshalb hat Saul ihn vielleicht auch aus diesem Grund nicht erkannt. Aber in jedem Fall, Samuel ist ein Mann, der mit Vollmacht und er sagt, ich bin es. Und weiter erzählt er ihm nicht, als gibt ihm Anweisung, was Saul jetzt zu tun hat. Geh vor mir her zur Höhe hinauf. Denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen will ich dich ziehen lassen. Saul hat es ja schon ein bisschen unruhig im Herzen, dass der Vater Kis sich Sorgen wird machen, wo sie verblieben sind. Und jetzt bekommt er gesagt, einen Tag wirst du noch brauchen, bis du heimgehst. Denn ich habe dir was zu sagen. Und zwar was? Alles, was du in deinem Herzen hast. Das will ich dir sagen. Wir werden nichts finden, weil das wird gar nicht berichtet. Aber ein Gespräch wird sein, später werden wir darauf kommen. Sie werden sprechen. Die Schrift hinterlässt uns nicht, worüber die Gespräche sein werden in dieser Hinsicht. Aber Samuel sagt es ihm so. Und dann sagt Samuel so nebenbei, und die Eselin aber, die dir vor 3 Tagen verloren gegangen sind, da haben wir die Tage angesagt bekommen, 3 Tage, sorge dich nicht, denn sie sind gefunden. Und jetzt kommt was Besonderes. Jetzt hören wir aufmerksam zu. Er sagt, die Eselin, die sind gefunden, keine Sorge, das ist alles okay. Aber dann sagt er ihm, und wem gehört alles Begehrenswerte in Israel? Nicht dir und deinem ganzen Hause deines Vaters? Fragezeichen. Ist es denn nicht deines und deines Hauses Vaters? Die Verknüpfung mit den Eseln. Die Eseln sind gefunden, aber er sagt, die gehört mehr. Nicht nur diese 3 weggelaufene Eseln, die gehört alles. Und wem gehört alles Begehrenswertes in Israel? Das nach dieser Aussage, die so nebenbei passiert, so wie selbstverständlich schon, die macht Saul stutzig. Er fragt dann: Bin ich nicht ein Benjamiter von einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter allen Geschlechtern der Stämme Benjamin? Warum sagst du mir denn solche Worte? Ich glaube, uns ist das verständlich, dass Saul diese Worte, mit ihnen nichts anfangen kann. Das, glaube ich, ist ziemlich verständlich, weil er sagt dann gleich: Ich bin vom kleinsten Stamm. Wir wissen, warum das kleinste Stamm ist, ja? Israel, Benjamin. Es gab mal ein Problem und dann wurden die Benjaminiter beinahe ausgerottet, bis auf so 600 Mann. Und dann bauten die sich erst langsam auf. Aber weil sie wenig an Zahl waren, aber ihr Land ihnen geblieben war, waren die gar nicht so nicht wohlhabend. Die waren schon dadurch immer noch wohlhabend, weil die anderen 11 Stämme haben ihnen dann verholfen, dass sie nicht aussterben, nicht ausgerottet werden und so weiter. Und dann weiter, jetzt lese ich ein paar Verse ab 22. Samuel aber nahm Saul samt seinen Burschen und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter den Geladenen. Deren Zahl war etwa 50. Und Samuel sprach zu dem Koch: Gib das Stück her, das ich dir gegeben habe und von dem ich befahl, du sollst es beiseite legen. Da trug der Koch die Keule auf und was daran war und setzte sie Saul vor. Und Samuel sprach: Siehe, das ist aufgehoben worden, lege es dir vor und iss. Denn es ist auf die bestimmte Zeit für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk eingeladen, so aß Saul mit Samuel an jedem Tag. Hier sehen wir, es ist eine Zeremonie mit Bedeutung. Saul sagt, du sollst mit mir in die Höhe, da wird ein Opfer gebracht oder Opfergabe ist da. Jetzt wird Saul mit dem Diener oben angesetzt. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann merken wir immer wieder, dass die Pharisäer, Jesus sie tadelt dafür, sie wollen immer oben ansitzen. Und ein Ratschlag von Jesus kommt ja: Wenn du irgendwo hinkommst, dann setz dich nicht oben an, sondern dahinter. Und wenn der Hausherr dich einladet, nach vorne oben an Platz einzunehmen, dann bist du geehrt. Sollte das umgekehrt passieren, dass du von oben nach hinten gehen musst, ja, dann hast du eine Schande erlebt. Und das war hier so und das war für allen eindeutig. Samuel bringt Männer, sind junge Männer, eins ist ein Diener, der andere ist dann der Saul, und setzt sie oben an. Und dann kommt noch was, er bekommt das besondere Stück. Das hatte auch eine Bedeutung in Israel. In der islamischen Welt hat das bis heute eine Bedeutung. Ich habe in Asien gelebt. Und wenn du ein Ehrengast bist, dann sitzt du auch oben an und dann kriegst du ein besonderes Stück. Da sind die Zeremonien sehr interessant, da werde ich nicht weiter erzählen. Ich will nur sagen, du kannst auch das Auge kriegen, damit du siehst wie ein Adler. Ja, manche ging es danach sehr unwohl. Und jetzt geht er und das Ganze passiert. Weiter wird auch nichts Besonderes berichtet. Ab Vers 25 wird dann gesagt: Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und redete mit Saul auf dem Dach. Hier wird nur gesagt, er redete mit Saul auf dem Dach. Was wurde davor gesagt? Ich werde dir sagen, was in deinem Herzen ist. Er spricht mit ihm hier. Und dann steht schon, und am anderen Tag früh stehen sie auf. Und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel den Saul auf dem Dach und sprach: Mache dich auf, so will ich dich begleiten. Da machte sich Saul auf und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie gerade am Ende der Stadt hinausstiegen, sprach Samuel zu Saul: Sage dem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging voraus. Und zu Saul sagt er dann, du aber stehe jetzt still, damit ich dir das Wort Gottes hören lasse. Da muss abends ein Gespräch geführt haben. Aber den wichtigsten Moment, den hat er für den Morgen gelassen. Da steht, früh stehen sie auf, sie gehen aus der Stadt, der Bursche muss jetzt weggehen, sie bleiben unter vier Augen und er sagt dann, jetzt stehe still. Unter diesem stehe still denke ich, jetzt sei ganz aufmerksam. Ich habe jetzt dir was zu sagen und ich werde eine Handlung vollbringen. Das sagt er nicht, das sehen wir aber gleich, dass das passiert. Er will, dass Saul es versteht, das, was er ihm Anfang gesagt hat, gehört nicht alles dir. Dass er vorne an sitzt, dass er diesen besonderen Stück bekommt, das ihm als Ehrengast gegeben wird. Jetzt lass das alles mal durchgehen und begreife und verstehe, was ich mit dir mache im Auftrag Gottes. Ja? Und das ist eigentlich der letzte Vers in Kapitel 9. Der 10. beginnt gleich weiter damit. Dann nahm Samuel die Ölflasche, goss sie auf sein Haupt, küsste ihn und sprach, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Für uns vielleicht ungewohnt, dass das in einer Frageform steht, aber diese Frageform ist, das ist doch selbstverständlich. Hat dein Gott nicht gerade jetzt das gemacht? Hast du das verstanden? Vielleicht sollte man fragen, nimmst du das jetzt an? Ich lese es nochmal. Da nahm Samuel die Ölflasche, goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Die Salbung vollzieht Samuel. Aber Samuel ist ein Prophet Gottes und Samuel ist einer, der den Auftrag Gottes erfüllt und deshalb verstehen wir, dass er das so spricht. Aber dass er das fragend stellt, heißt nicht, dass er das unter Frage stellt, sondern als Selbstverständlichkeit. Hast du es jetzt verstanden, dass Gott, der Herr, dich zum Erbteil gesalbt hat? Saul braucht das. Das ist aber nicht alles. Damit endet es nicht. Gleich weiter wird Samuel ihm sagen, hört mal, es werden drei Zeichen mindestens eintreffen, und wenn die alle eingetroffen haben, dann musst du voll und ganz überzeugt sein. Gott hat dich als Fürst über seinen Volk gesetzt. Wir lesen das weiter. Wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer finden beim Grab Reils im Gebiet der Benjamin, bei Zelsach. Sie werden zu dir sagen, die Eseln sind gefunden, die du suchen gegangen bist und siehe, dein Vater hat die Suche nach den Eseln aufgegeben und macht sich Sorgen um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von dort weitergehst, wirst du zur Terebinte Tabor kommen, dort werden dir drei Männer antreffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Ihnen, einer trägt drei Böcklein, der andere drei Laibe Brot, der dritte einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich mit dem Friedensgruß begrüßen und dir zwei Brote geben, die sollst du aus ihrer Hand annehmen. Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht. Sobald du aber dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und von ihnen her Psalter und Handpauken und Flöten und Harfen und sie werden weissagen. Wozu ist das alles? Wir werden gar nicht eingehen auf die Einzelheiten, was die bedeuten oder so weiter. Das ist alles Zeichen für Saul, wenn es eintrifft, dann hat der Prophet Samuel vorausgesehen und gesagt, dass alles wird passieren. Eins vielleicht, und sie werden dich mit dem Friedensgruß begrüßen. Friedensgruß hat in Israel eine Bedeutung. Ja, heute ist das immer noch Shalom, glaube ich, so richtig. Und also er wird, und er, ihm werden Brote gegeben, als selbstverständlich. Ja. Von drei, zwei Brote bekommt er, alles nur Zeichen oder nicht nur Besonderes, damit er versteht, er wird anerkannt schon. Gott führt das so, dass Menschen das geöffnet ist und sie schon ihn anders behandeln. Und nach all diesem sagt er dann in Vers 6, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, so dass du mit ihnen weissagst und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Das sind diese ganzen Begegnungen und so weiter. Aber dann kommen die Propheten, die weissagen. Und jetzt wird er in die Schar der Propheten sozusagen eingegossen, er fließt ein. Ja, er macht das Gleiche, der Geist Gottes kommt über ihn, sodass du mit ihnen weissagen wirst. Und dann kommt was Besonderes. Du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Saul ein König nach dem Herzen des Volkes ist. Das Volk hat sich ihnen gewünscht. Und trotzdem, Gott geht darauf ein, auf den Wunsch des Volkes, und wählt einen Saul. Wir werden sehen später, der wird immer wieder sich selbst im Wege stehen. Aber Gott startet ihn trotzdem aus. Und das ist die Besonderheit, wie Gott handelt mit Menschen. Saul ist nicht Gottes auserwählter König. Gott gibt dem Volk einen König nach ihrer Vorstellung. Aber er behandelt ihn so, dass er ihn ausstattet. Er wird auch ein anderer Mann, verwandelt sich. Aber später wird Saul. Diese Verwandlung wird er nicht umsetzen, so wie es sein muss. Und wir werden sehen, dass anstatt diesen Geist ein böser Geist von Gott ihn plagen wird. Und dann sagt er in Vers 7, wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Das wird in den nächsten Bibelstunden zu sehen sein, da wird ein Fall sein und Saul kommt vom Felde, hört davon. Ich spreche ganz bewusst im Allgemeinen, weil das ist in Zukunft. Und dann ergreift er die Macht und er führt und gewinnt, geht in den Kampf. So, das ist hier damit gemeint, dass das dann, wenn dieser Moment kommt, wo du gefragt bist, dann tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Und jetzt sagt Samuel ihm etwas in der Zukunft voraus, was er dann zu erfüllen hat, was eine sehr große Bedeutung für ihn hat. Und das ist interessant, dass Samuel ihm den Weg voraus schon band und bereitet, damit er weiß, wie er zu handeln hat. Ich würde sagen, damit er auch keinen Fehler macht. Vers 8, Kapitel 10. Du sollst aber vor mir nach Gilgal hinaufgehen und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Diese detaillierte Anweisung war so wichtig, ich lese gleich aus dem 13. Kapitel, damit wir diesen Zusammenhang haben. Das wird ja später ausgelegt werden, aber jetzt, damit wir verstehen, was ist denn gemeint, dass er nach Gilgal muss gehen und 7 Tage warten. Ich lese jetzt diesen Abschnitt, 1. Samuel 13, 8. Und Saul wartete 7 Tage lang, bis zu dem bis zu der von Samuel bestimmte Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und den Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus, um ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Und Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, und jetzt werden drei Argumente kommen, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute, und dass du nicht kommst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren. Ja, das sind die Gründe, warum er das tut, was er in keinem Fall machen sollte. Er war gegen die Gebote Gottes ungehorsam. Samuel sagt nur, was hast du getan? Er fragt ihn. Saul weiß, dass er nicht das Richtige getan hat, bringt aber drei Argumente. Das eine, dass das Volk von ihm wegläuft, das ist eins. Das zweite, und dass du nicht kommst zur bestimmten Zeit, das stimmt nicht ganz. Samuel kommt genau zur bestimmten Zeit, aber ganz am Ende, wenn das 7 Tage sind, dann ist Samuel hier da. Der 7. Tag ist noch nicht vorbei, weil am 7. Tag hat er ja geopfert. Also er hat es nicht durchgehalten. Also Samuel war da, hatte keine Schuld. Samuel hat nur das getan, wahrscheinlich, was Gott ihm gesagt hat. So, Samuel, du kommst dann und dann dahin. Und damit werden wir sehen, wie Saul, wie viel innere Ausdauer er hat und wie heilig er mit dem Ganzen umgeht. Naja, und die Philister, das war der Schreck für ihn. Und dann lesen wir weiter, da sprach ich. Nun, Saul sagt, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal hinabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Wisst ihr, diese klingt sehr fromm. Beim nächsten Mal, Kapitel 16, wird er sagen, bringt her, ich will den Herrn befragen. Und dann sieht er, dass die Lage sich da ändert, sagt er, lass das Ganze, ich brauche Gott gar nicht befragen, los geht's im Kampf. Und da ist Und das ist ein großer Verlust. Deshalb, da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Und jetzt antwortet Samuel zu ihm, du hast töricht gehandelt. Also weise war es nicht, es war töricht von dir. Und jetzt horcht, was die Torheit in sich oder worin die Torheit besteht. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Das heißt, was Samuel jedes Mal voraussagte, du sollst nach Gilgal kommen, dort 7 Tage warten, das war ein wichtiger Termin. Da sollte praktisch die Bestätigung über Saul stattfinden, dass er ja, der König so auch bleiben soll. Und deshalb sagt er, und denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Er sagt, du wirst nicht bestehen. Was verstehen wir unter Königtum? Das Königreich wird nicht bestehen oder seine Stellung wird nicht bestehen? Seine Stellung, weil der nächste Vers sagt es schon, dass das Königtum einem anderen gegeben wird. Ja? Das ist, er wird nicht mehr König sein. Und dann sagt er, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Das haben wir aus ein bisschen vorausgesehen, das, was hier angekündigt wird in Vers 8. Du sollst aber nach Gilgal kommen. Jetzt haben wir das gelesen, wie das denn ausgeht. Und dass Samuel eigentlich gar nicht lange, als der König da ist und hier wird er schon verworfen. Er wird noch länger König sein. Aber eigentlich wird parallel zu ihm als einen Verworfenen einer sein, der nach dem Herzen Gottes gesalbt ist. Aber der noch lange in der Schule wird gehen und der Lehrer wird Saul sein. Der wird ihn peinigen, der wird ihn verfolgen, der wird in ihm Geduld üben und Gottesfurcht und so weiter. Das wird er sein. Ja, wir wissen, wer das ist, der dann später gewählt wird. Jetzt gehen wir zurück in unser Kapitel 10, Vers 9. Ja. Kapitel 10, Vers 9. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Und alle diese Zeiten trafen an jenem Tag ein. Denn als sie dort an dem Hügel kamen, siehe, da begegneten ihnen eine Schar Propheten und der Geist Gottes kam über ihn, sodass er in ihrer Mitte weissagte. Als aber alle, die welche ihn vorher gekannt hatten, sahen, dass er mit den Propheten weissagte, sprach das Volk untereinander: Was ist denn mit dem Sohn des Kis geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Da antwortete ein Mann von dort und sprach: Und wer ist ihr Vater? Daher kommt das Sprichwort: Und Saul, ist Saul auch unter den Propheten? Dieser Abschnitt ist interessant. Hier wird nichts von den Brot, von den drei Lämmlein, nichts. Hier wird nur der eine Punkt aufgegriffen, weil das andere ist auch alles eingetreten. Aber hier wird dieses aufgetreten, weil, hier wird er hineinverwickelt. Steht, in 8 hat er gesagt, wenn du von mir gehst. Und hier sagt er, und als er sich umwandte, um von Saul wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Für mich, wenn wir die ganze Geschichte, die wir jetzt, die Geschichte Sauls kennen, ist es eigentlich ja, sehr angenehm zu hören. Gott tut an Saul alles Beste, damit Saul seinen Weg gehen kann. Er stattet ihn mit allem aus, aber Saul geht seine Wege. Und ich denke, an Saul sollte das, die Auswahl Gottes, den Saul als König zu wählen, war, er gibt ihnen einen schönen Mann, einen stattlichen Mann, um zu geben das, was sie sich wünschen. Aber er zeigt, das, was ihr euch wünscht, das funktioniert nicht. Es war nicht Gottes Wahl, es war Menschenwahl, einen König zu haben. Und sie hatten eine Vorstellung. Gott hat ihnen genau so einen König gegeben, den sie als Volk, so wie alle anderen Nationen, das sollte ein Starker sein, der soll uns in die Kriege führen, der soll dies und jenes. Gott haben sie abgelehnt. Gott sagt, ich gebe euch einen, damit ihr euch überzeugt, dass euer Wunsch eine falsche Entscheidung ist. Und das werden wir durch die ganze Geschichte mit Saul immer wieder sehen. Und dann verstehen wir auch den Vers, den ich am Anfang gelesen habe, aus Hosea 13,9. Dass Gott sagt, in meinem Zorn habe ich euch einen König gegeben, in meinem Grimm habe ich ihn genommen. Aber, was für mich ganz wichtig war, Gott segnet, Gott erfüllt ihn mit dem Geist, Gott gibt Saul alle Chancen, dass er den Dienst gut ausführen könnte. Nur Saul macht nicht viel daraus. Wir lesen noch den letzten Abschnitt. Und als Sauls Onkel und als sie aufgehört hatten zu weissagen, kam er auf die Höhe und Sauls Onkel sprach zu ihm und seinen Burschen: Wo seid ihr hingegangen? Sie antworten, die Eselin zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel. Da sprach Sauls Onkel: Teile mir doch mit, was euch Samuel sagte. Saul antwortete seinem Onkel: Er sagt uns, dass die Eselin gefunden seien. Was aber Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das verriet er ihm nicht. Was haben wir für einen Eindruck? Ich weiß nicht, habt ihr das auch so gesehen, dass Saul Da steht geschrieben, Gott wählt ihn, das sehen wir auch, aber dass Gott jetzt den Wunsch des Volkes mit Saul erfüllt, aber nicht seinen Wunsch und nicht seinen Plan. Kann man das so erkennen? Ich habe mir so einen letzten Satz geschrieben. Ein König nach dem Herzen des Volkes, gegeben von Gott, damit sie ihre Sünde vor Augen haben und daran erkennen werden, dass sie sich gegen Gott entschieden haben. Gott geht interessante Wege mit uns. Wisst ihr, und wo ich dies so alles betrachtet habe, wie oft höre ich denn von jungen Leuten, die sagen, ja, das ist der Wille Gottes, das war positiv, das war positiv, das war positiv. Ist das unbedingt eine Bestätigung, dass ihr den Willen Gottes schon tut? Oder auch wir alle? Also wir Alte sind nicht geschützt vor Dummheiten, überhaupt nicht. Ich will das grundsätzlich sagen. Wir suchen dann uns eine Bestätigung und eine Segnung und sagen, ja, das ist der Wille Gottes. Wir könnten hier auf den ersten Blick könnten wir sagen, Saul ist ein König nach dem Herzen Gottes. Geht gar nicht. Der König nach dem Herzen Gottes, der kommt kurz danach. Und deshalb ist das vielleicht auch für uns ein Gedanke, den wir mitnehmen können. Wenn wir sehr unseren Willen tun wollen, dann suchen wir uns Bestätigungen hier und da und definieren das, ja, Gott segnet es, aber alles richtig. Ob es immer so ist? Der Herr bewahre uns, dass wir uns nicht was zurechtlegen gegen den Plan und Willen Gottes. Amen.